Alman Arabica, es ist wieder soweit, es ist wieder soweit. Der Podcast für eure energiepolitischen Informationen, eure Fakten, eure klaren News. Ich bin natürlich nicht alleine hier, mein Name ist Dale, mir direkt gegenübergeschaltet, Esel nennt sich immer zuerst, by the way, ist natürlich auch Dekaldent. Hallo Karl, was geht?
Was geht ab? Für die Leute, die überrascht sind, dass wir hier auf Deutsch starten, kein Problem. Kid Rock veranstaltet einen All-American-Podcast-Alternative zur gleichen Zeit auf anderer Plattform. Also für die Leute, denen das hier nicht amerikanisch genug ist, ihr könnt jederzeit einfach die
Alternative... I like him underage! And I don't know what's the problem with it.
Hast du die All-American Halftime-Show gesehen?
Ich habe sie nicht gesehen, ich habe viel davon gehört.
Ich habe sie gesehen und let me fucking tell you, it was a blessing.
It was the best halftime show there ever was. I was walking into the halftime show, I saw it, I was like the best halftime show.
Du musst dir vorstellen, ich habe eine neue musikalische Stilrichtung, Genre. Ich habe ein neues Genre für mich entdeckt. Mhm. Und zwar rechtsradikale Country-Musik. Das ist fucking... Das war fucking great. Da war so ein Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Einfach so ein, keine Ahnung. Erstmal hat er gesungen...
Willie McRedneck wahrscheinlich.
Willie McRedneck ist ein guter Name wahrscheinlich. Und der hat... sein erster Song war I'm Part of the Drinking Class. Das war ein großes Lied. Und dann hat er einen zweiten Song gemacht. Hat er so angekündigt. So Charlie, my good friend Charlie, he was known for giving people microphones so they can express their feelings. And those are my feelings. Oder Opinion oder so. Und dann fängt er an, auf einer Akustikgitarre zu spielen.
All the black man needs.
Wirklich, ohne Scheiße. So. I just wanna catch a fish and fuck my horse. I hate the blacks. Und dann fängt er an, einfach Twitter-Posts vorzulesen. Also so hat sich der Text angehört. Und straight up 3,5 Minuten durchzujeppen, Alter. They call me a right-wing people, because I hate the Mexicans.
Und dann so, weil ich die Mexicans am hassen bin.
Digga, was ist denn los mit dir, Alter? Und das war, den Song habe ich mittlerweile 3 oder 4 Mal gehört, weil er wirklich so fucking witzig ist. Es ist so unfassbar witzig. Das kann ich nur jedem empfehlen. Einfach in die All-American Halftime-Show reinklicken. Gucken, bis da so ein, keine Ahnung, 50-jähriger, vollbärtiger, klassisch amerikanischer Country-Boy dasteht mit einem starken Alkoholproblem und dann mit seiner Akustikgitarre 3,5 Minuten ins Mikrofon jeppt. Absolut großartig.
Ja.
Und Kid Rock sieht mittlerweile aus wie der Tiger King.
Kid Rock sieht aus wie der Tiger King?
Ja. Ey, warte mal, ich schick dir mal gerade den, warte, wenn du es nicht gesehen hast, ich hab das gesehen und dann stand Kid Rock da und ich dachte, das ist der Tiger King.
Ich überleg die ganze Zeit, ich wusste in der Vergangenheit so einen berühmten rassistischen Country-Sänger, weil du hast gesagt, dieses Racism-Country und da fällt mir ein, holy shit, Alter, das hat mich die ganze Zeit daran erinnert. Nämlich, dass es gibt beim Ku Klux Klan gab es hier eine Auskopplung und der Typ hieß Johnny Rebel und der hat so wirklich die rassistischsten Songs gemacht und ich sehe gerade, Johnny Rebel hat einfach eine Spotify-Playlist, Bro.
Na klar.
What the fuck?
So, da ist die Stelle, wo Kid Rock auf die Bühne kommt, sagt mir nicht, dass der nicht aussieht wie der Tiger King.
Vor allen Dingen, Sagas bei, das ist Johnny Horton. Aber die Playlist heißt Johnny Rebel. Hä? Oder nee, was? Nee, der Song heißt Johnny. Also wirklich, ne? Crazy. Warte, was hast du mir geschickt?
Die All-American.
Was hast du mir jetzt geschickt?
Das ist die All-American Halftime Show bei Turning Point USA Blast. Und da ist die Stelle, wo Kid Rock.
Hä, warum ist denn da der Tiger King?
Ja, und der sieht aus wie der Tiger King, oder? Jetzt mal ohne Scheiß.
Das ist der Tiger King.
Kid Rock sieht aus wie der motherfucking Tiger King. Das war das Erste, was ich gedacht habe und das Letzte, was ich gedacht habe.
Warum? Sam lip-synken?
Ja, lip-synkt. Oder es war halt nicht synchron oder es gab da irgendwelche technischen Schwierigkeiten. Who the fuck knows? Jedenfalls haben die ja alle gesagt, dass die Bad Bunny Halftime Show die schlechteste und die schlecht gegucktste aller Zeiten gewesen ist. Und das sollte ja Aussage genug sein. ich muss sagen, mir persönlich ist ja so ein Super Bowl-Spektakel. Seit ich 13 bin, warte ich einfach bei der Halftime-Show darauf, dass Miss Jackson wieder Brust zeigt. Ist danach leider nie wieder passiert. Bedauerlicherweise schaue ich mir seitdem aber die Halftime-Shows immer an. Und ich persönlich konnte jetzt mit der von Bad Bunny nicht viel anfangen. Es liegt aber auch daran, weil es einfach nicht meine Mucke ist. So, das ist. Ja. Aber das heißt nicht, dass das schlechte Musik ist. Ich weiß, dass der popkulturell immens wichtig in und für Puerto Rico ist. Also Puerto Ricaner feiern den bis zum fucking geht nicht mehr. Der ist ein richtiger Nationalheld. Und Spanisch ist auch aufgrund der Kolonialvergangenheit die zweitmeist gesprochene Sprache auf diesem Planeten. Also, oder ist das, oder ja, ist so, oder? Oder ist Mandarin mittlerweile auf zwei?
Ich glaube, Mandarin ist safe ganz weit oben, ja. Aber Spanisch ist auch ganz weit oben.
Also sagen wir, in der westlichen Welt ist Spanisch auf jeden Fall auf zwei. So.
Sie.
Und deswegen, ja, No-Brainer, ist mittlerweile schon die meistgeguckte Halftime-Show aller Zeiten. Alle anderen gebrochen.
Ich fand den Hoax ganz interessant, dass die gesagt haben, Turning Point USA hat gesagt, weil die das ja ausgerichtet haben, ja, wir haben da jetzt genauso viel Klicks, das ist Kopf an Kopf. Bruder, ey, come on, bleib mal ruhig, Bro. Bleib doch einfach ruhig. Sag doch nicht sowas, so bleib, hä?
Größter fucking Natürlich. Fiebertraum, der größte fucking Fiebertraum. Wir hatten das Super Bowl-Spiel an und dann hatten wir den All-American Halftime-Show Turning Point Alternativshow, haben wir dann auf YouTube aufgerufen.
Du hattest einmal die Halftime-Show und dann hast du die rassistische Halftime-Show
an. So wie sie das gehört. Ne? Ich hatte einmal die normale Halftime-Show, um dann wütend zu sein, weil da Spanisch gesprochen wurde. Und dann habe ich aber die rassistische Halftime-Show geguckt. Rat mal, ja. Wer die All-American Halftime-Show anmoderiert hat.
Erica Kirk, safe.
Erica Kirk, ist das, legst du dich fest?
Ich lege mich fest auf Erica Kirk.
Es war leider der Kriegsminister der Vereinigten Staaten von Amerika.
Nein, Peter Hegseth?
Peter Hegseth hat die anmoderiert. Peter Hegseth? Ja, der hat die anmoderiert, ja.
No way.
Und da muss ich
no
nur sagen,
way.
That's a fucking statement, brother.
Oh mein Gott, ich hab safe. Ich dachte, Alter, wenn da Pyrotechnik ist, kann Erica Kirk nicht weit weg sein. Alter Schwede, das Kriegsministerium hat die Friedensveranstaltung der Halftime-Show der Rassisten anmoderiert. Ja, Alter Schwede, das ist ja wirklich nicht auf. Nee, das wusste ich nicht. Ich hätte meinen Arsch verwettet auf Erica Kirk.
Ja, Erica Kirk habe ich gar nicht gesehen. Keine Ahnung warum. Also,
sie war nur auf den Flyern drauf, auf den Turning Point Flyern.
Ja, das kann
sie
sein.
Sie hatte so eine richtig prominente, wirklich, ist ganz unangenehm. Hier ist übrigens die Witwe von dem Typen, den du eigentlich sehen willst.
Also manchmal hatte ich.
Fucking weird, Alter.
Teilweise hatte ich das Gefühl, dass die im Hintergrund, also es war sehr christlich geprägt, ne? Also war ein sehr christlich geprägter Auftritt. Überall Kreuze, ja, genau. überall Jesus Christ, the Lord and Savior.
Amen.
Und
American Badass.
Kompletter Fiebertraum. Kid Rock hat einfach nur, ich weiß gar nicht, also da war dann ein zweites Lied, wo ich dachte, dass es vielleicht Kid Rock ist, der das gesungen hat, aber ich würde jetzt dafür auch keinen, ich weiß nicht, ob das Kid Rock war. Ich weiß halt nur, dass der so ein
Song. Hatte Jelly Roll einen Auftritt? Jelly Roll ist ja auch tief in dieser Magerscheiße drin. Ja,
ach,
leider schon.
Scheiße, Alter.
Ja. Der ist auch, also wirklich, ne, der macht auch keine gute Figur, obwohl er körperlich eine gute Figur macht, weil er gerade extrem am Abnehmen ist, was ja auch nice ist.
Der hat Ozempic genascht, der Kollege, Alter, ja.
Der ist vor allen Dingen richtig am Reinsporten und so. Da gibt es so eine kleine Doku zu. Ich habe das tatsächlich auf YouTube gesehen, fand ich interessant. Aber da ist mir auch wieder aufgefallen, dass das übelst der Mager-Typ ist, weil der die ganze Zeit mit Dana White im Call und so.
Ja, also und richtig, WWE auch. Weiß ich, ne? Nicht. Mittlerweile ist
ja also, ganz schlimm.
WWE ist ja eine komplette Magerbrutstätte. So, keine Ahnung, wie die Leute. Es gibt ja nur so eine Handvoll WWE-Wrestler, die sich da prominent dagegen stellen.
Ja, zwei, CM Punk und seine Frau.
Und mit einer Handvoll meine ich halt literally irgendwie so CM Punk und seine Frau. Und dann Batista noch.
Batista, der auch nicht mehr wrestelt eigentlich.
Der aber schon seit 15 Jahren oder so nicht mehr dabei ist und jetzt in Hollywood Dickmoneten macht, so sei ihm gegönnt, Alter, du Löwe. Aber der komplette WWE Wrestling Locker Room inklusive Triple H und der Führungsspitze ist halt, also Es sind halt straight up Faschisten einfach.
Ja, das ist wirklich so, kann man so sagen, ja.
Ich weiß ja, wir hatten ja schon so Never Meet Your Idols so, und ich glaube, das ist bei.
Ich habe echt, ich habe mich, weißt du, was ich mich frage? Ich frage mich, wie Gunther sich fühlt. Gunther guckt sich da, ich frage mich, wie Gunther sich, Gunther denkt, ob Gunther sich denkt, endlich. Oder ob er sich denkt, holy shit, das kommt mir aber ein bisschen zu bekannt
vor. So ein blöder Unsinn, ihr wisst doch überhaupt gar nicht, was es eigentlich bedeutet. Ja, das kann, ist gut möglich.
Oder Ludwig Kaiser, weißt du, das sind so die zwei Kandidaten, ey, ganz, ganz ehrliche Grüße. Ich kann gar nicht einschätzen, wie deren politische Haltung ist.
Ich auch nicht.
Wie krass wäre es, wenn Gunther sagen würde, Alerta, Alerta.
Keine Ahnung, wie die ticken, Alter, ich kann es dir nicht sagen, ne?
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es so ist. Ich hoffe, dass es so ist. Ich hoffe, Gunther ist ein stabiler Antifaschist, ein Demokrat und lässt sich und guckt dahin. Ich glaube, der hat so, das schätze ich bei Gunther immer ein. Wirklich, ich bin ein großer Gunther-Fan. Es würde mir das Herz brechen, wenn sich rausstellt, dass der wirklich pro Amerika die Doktrin ist. Es würde mir wirklich das Herz brechen. Ich habe immer das Gefühl, dass der sehr anti ist. Also ich habe immer das Gefühl, dass der auch irgendwie so seinen eigenen Film fährt.
Hier sind Dinge, die dagegen sprechen. Jedes Mal, wenn Undertaker über seinen Lieblingswrestler spricht, dann spricht er über Gunther. Die hatten einen Podcast zusammen, wo die auch insane rumgekumpelt haben. Und mein Tipp ist,
bitte nicht Gunther.
Bitte nicht. Klassischer, unpolitischer Typ, der mit dem ganzen Müll nichts zu tun haben will. Und aber eine riesige Wrestling-Legacy einfach hinter sich sieht und mit sich zieht. Und deswegen, weil, guck mal, ich glaube, so von allen Leuten, die so mager sind, ne, gehören halt Kane und der Undertaker so zur Spitze.
Zur Spitze, ja, ne? Safe.
Neben Triple H und den anderen Pfeifen, die jetzt da einfach aufgrund ihrer wirtschaftlichen Position da auch gute Beziehungen haben, ne, und auch im Weißen safe. Haus Silvester gefeiert haben und all so ein Quatsch. Glaube ich, Undertaker und Kane, die glauben da wirklich dran. Also die sind wirklich, die sind wirklich tief ideologisch überzeugt von diesem ganzen
Ich glaube, der Undertaker hat sich durch die Podcast-Situation disqualifiziert, wo er meinte, thank you for making politics entertaining again. Bruder, das hat er straight up zu fucking Donald Trump gesagt, so, making politics entertaining again. Und ich denke, Bruder, Undertaker, ist ja geil, dass du Wrestling entertaining machst und so, und dass du so eine Legende bist. Aber Politics sollte nicht so entertaining sein.
Ja, auch da, ne, ich hab's mal am Anfang versucht, damit zu erklären, dass der sich ja auch hat 30 Jahre auf den Kopf fallen lassen und dass da wahrscheinlich mittlerweile 3 noch verbleibende Gehirnzellen um den World Heavyweight Titel kämpfen. Aber.
Ja, ja.
da steckt schon eine Weltanschauung dahinter, weißt du?
Das
und das
so
macht's ja auch so schwer, ja, Mann, weißt du? So, ich habe wirklich gerne Wrestling geguckt,
so,
immer.
Mann.
Mittlerweile glaube ich da einfach so ein.
Das bricht mir auch das Herz, weil ich mit Wrestling so viel Jugend verbinde auch.
Ja, ich auch.
Alter, wirklich, ne? Wir haben auf dem Spielplatz haben wir unsere Lieblings-Wrestling-Manöver gemacht und uns glücklicherweise nicht querschnittsgelähnt.
Ja.
Also es ist einfach, come on, Mann.
Don't try this at home war auch immer nur so eine Empfehlung, die aber auch dankend
abgelehnt
worden ist.
Don't try this at home war nur für die ganzen Weichflöten da draußen.
Genau.
Natürlich tried man this at home. Hallo? Wie soll man denn trotzdem, wie soll man denn einen Chokeslam machen, wenn man das nicht at home tried?
Ja, und wir waren ja auch
macht
beide.
Ja gar keinen Sinn.
Wir waren ja auch beide in der körperlichen Größenregion. Du noch ein paar Zentimeter mehr als ich, dass wir eigentlich immer die Größten gewesen sind. Und das heißt, wir durften dann immer Undertaker und Kane sein. Also bei mir war es zumindest so, dass ich dann immer auch Chokeslammen durfte, weil ich immer ein bisschen stärker war und ein bisschen größer war. Und da sind echt gute Kindheits- und Jugenderinnerungen mit dabei. Ich habe viel von dem Shit geguckt und gucke das auch immer noch gerne. Aber bei WWE, muss ich sagen, ist es im letzten Jahr sehr viel weniger geworden, bis eigentlich
sehr
gar
viel
nicht
weniger.
Mehr.
Ja, ich bin komplett auf Detox tatsächlich.
Ja, ich habe WrestleMania geguckt und ich habe Royal Rumble geguckt und that's about it. So, dann viel mehr kommt da nicht raus. Ab und an mal ein YouTube-Clip, weil der Algorithmus einem das reinspült. Aber es ist echt so, dass du da ein fades Beigeschmäckle bekommst, wenn du halt dir klar machen musst, dass da außer CM Punk absolut jeder am Abhitlern ist.
Ja, safe.
Also who the fuck cares? Da sind bestimmt noch ganz viele andere Leute dabei. Da arbeiten ja, keine Ahnung, 1000 Leute oder so. Da sind ganz viele andere, die auch eine stabile Weltansicht haben. Aber Fair Play, wenn du in einer Triple H geführten WWE tätig bist, dann musst du auf dem Star-Level von CM Punk sein, um da Gegenrede zu leisten.
Ja.
Ansonsten hältst du einfach dein Maul.
Ich fand dazu den AEW Kontrast extrem gut. Ja. Hast du das mitbekommen?
Das Fuck Eis?
Dieses Fuck Eis-Ding?
Ja.
Oh Mann, Alter. Ich wusste gar nicht, dass dieser Brody oder wie er heißt, dieser Hardcore-Typ, der so, der aussieht, als würde er in einer Hardcore-Band spielen und dann auch in einer Hardcore-Band spielt.
Ja.
Dass der halt einfach so ein Anti-Eis-Mentalität hat und die Leute, wenn sie ihn sehen, rufen sie Fuck Eis.
Das ist so ein Anarcho-Andi, ist das, ja, ja.
Richtig geil. Richtig geil, Alter.
AEW ist so ein bisschen, ist versucht so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch einfach nur aus strategischen Gründen ist, aber die Leute, die da unterwegs sind, so Kenny Omega und so, die äußern sich auch immer wieder politisch und die äußern sich mit sehr viel mehr Sachverstand und vor allem Menschlichkeit.
Total.
Ja.
Und das ist halt, das ist dann wahrscheinlich einfach auch wegen dieser rebellischen Gegenbewegungs, dem Mindset dazu, weil AEW sich immer noch als diesen Underdog, was sie ja auch darstellen, sind. Aber man muss auch sagen, das war, also ich hatte Gänsehaut, als ich diesen Clip gesehen habe, wo MJF im Ring steht mit ihm und du hörst diese tausenden Leute, die da stehen und rufen alle Fuck Eis, Fuck Eis. Und du denkst so, holy fuck, Bro. Das ist richtig geil. Und er guckt auch in diesem Moment auch mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo er in die Kamera guckt und denkt sich, what the fuck?
Ja.
Das ist richtig geil. Er hat danach auch ein Interview gegeben, hat gesagt, ey, wenn das ist, was die Leute rufen wollen, sind wir nicht diejenigen, die ihnen das verbieten. So, holy shit, ja. übelst gigabased, übel geil.
Ja, das ist schon krass. Krasse Geschichte. Ein gutes Kontrastprogramm. Ich krieg bei Wrestling mittlerweile einfach insgesamt einfach so ein fades. Ja,
schlechtes Gefühl.
Faden. Es hat so einen faden Beigeschmack einfach und dann sollte man es auch einfach lassen. Safe. Ne? Also in den meisten Fällen.
Safe.
Und ich, wie gesagt, ne, also ich weiß nicht, ob man mir bei Undertaker ist es legit so, dass man mir damit auch so ein Stück halt Kindheit einfach geraubt hat.
Es bricht einem das Herz. Es bricht einem wirklich das Herz. Das klingt ein bisschen total dumm, aber wenn man das seit seiner Jugend verfolgt, dann kann man das vielleicht auch nachvollziehen, dass Never Meet Your Idols dann auf einmal sehr real wird und dann auch genau das sinnbildlich in sich trägt, nämlich dass du jemanden siehst, den du immer schon so krank glorifiziert hast, auch einfach durch die Art und Weise, wie es porträtiert wurde. Und dann steht er da und dann sagt er, also Hitler hatte ja damals dieser Maler, dieser österreichische Maler, ne? Und du denkst so, Bro, oh Mann. Und dann bricht dir das Herz einfach, wirklich. Also so absurd es klingt und so irrational das auch ist.
Ja, bei Undertaker ist es nochmal ein bisschen was anderes für die Leute, die das nicht nachvollziehen können, was vollkommen in Ordnung ist, weil ihr ich finde es vollkommen vernünftig, wenn ihr euer Leben nicht damit verbracht habt, euch stundenlang in der Woche eingeölte Männer anzuschauen.
Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, wie man das nicht machen kann.
Ich bin in dem Fall all homo, Alter. Ich bin wirklich komplett all good, Alter. Ich gucke mir das gerne an. Und hab
Alter,
mir das
ganz
gerne
ehrlich, angeguckt. Ne? Ganz ehrlich, wenn ich den braun gebrannten rassistischen Körper von Hollywood Hogan sehe, Bruder, dann wird es aber auch wirklich anders in mir.
Da werden Synapsen angestupst, die ansonsten nicht angestupst werden, sagen wir so. Ne?
Eieiei.
So, ich kann das nachvollziehen, aber der Undertaker hat eigentlich nie irgendetwas aus seinem Privatleben so kundgetan, sondern der hat immer überall, wo er gewesen ist, egal wann er wo gewesen ist, in Character.
War der Undertaker, ja.
Er war halt immer der Undertaker in Character. Und dann hat er seine Karriere beendet vor ein paar Jährchen, weil er mittlerweile auch irgendwie, keine Ahnung, 100, 134 Jahre alt ist oder so. Und dann hat er angefangen, auch aus monetären Gründen, den Mark Calloway rauszuholen. Also dann hat er angefangen, off-Character zu sprechen. Und das war eine Katastrophe. da beginnt man einfach zu realisieren, okay, er ist halt einfach so ein wirklich sackdämlicher, rassistischer Redneck. So.
Ja.
Einfach ein Idiot. Einfach ein Trottel. So.
Ja. Ja, ist scheiße. Ist scheiße. Lass uns mal das Thema wechseln, weil du hast auch noch was mitgebracht.
Ja.
Was die Leute auch brennend interessiert. Wir hatten letzte Woche über den Vortrag von Dr. Mark Benigen gesprochen, der über die Gegebenheiten rund um die Klimamodalitäten und Auswertungen spricht und die dazugehörigen, wann ist es zu Ende, Daten bereitstellt.
Time is up.
Und the time is up an der Stelle. Nochmal Grüße gehen raus an Herrn Dr. Benecke, der da regelmäßig neue aktualisierte Vorträge macht. Und der letzte, glaube ich, vor ein paar Wochen, da haben wir Bezug drauf genommen und da hast du gesagt, im Zusammenhang dieses Bezuges hast du gesagt, es gibt, warte mal, wie war das? Die Welt, wie viel Strom auf der Welt wird aus erneuerbaren Energien irgendwie geschaffen. Und ja, dann sind wir auf so eine Zahl gekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, weil ich super viele konträre Sachen höre. Also wir hatten dann einen Gastpart bei Drakon, der gesagt hat, hey, nee, das ist so nicht. Dann habe ich als energiepolitischer Sprecher, was nun mal meine Aufgabe ist hier, ja, wissen viele Leute nicht, ich bin energiepolitischer Sprecher von Alman Arabica, habe dann bei Drakon eine formelle Entschuldigung formuliert und gesagt, hallo, ich bin energiepolitischer Sprecher, wenn da Desinformationen verbreitet wurden, dann tut mir das natürlich leid. Und als Konsequenz wird es keine Personalkonsequenzen geben. Das habe ich schon bekannt gegeben,
ja,
dass das so passieren wird.
Es ist ja sowieso, ne, wenn man dreimal die Grünen und Energie abwechselnd sagt, dann beschwört man Drakon. Das ist einfach so, ne?
Wenn du, das ist aber unabhängig davon ist jetzt eine neue Situation entstanden. Also es ist jetzt eine neue Situation entstanden, von der du jetzt erzählen kannst.
Ja,
also du hast mir vorher schon ein bisschen erzählt.
Die Ereignisse überschlagen sich, was das angeht. Ja. Also was heißt, die Ereignisse überschlagen sich? Erstmal all good, Alter, ne? Also der Grund, warum ich das auch on-stream nicht mache, ist, weil Drakon ein lieber Kerl ist und ich da keinen Bock irgendwie habe, dass da so der Eindruck entstehen könnte, dass da Beef existiert. Und wie das nun mal so ist,
tut's nicht, ne?
Wenn inhaltliche Differenzen entstehen oder bestehen und man da andere Ansichten hat und das dann on-stream kundtut, dann kann man das, wenn man das selbst sieht, ganz vernünftig einordnen als eine inhaltliche Einordnung oder eine inhaltliche Kritik. Als Zuschauer funktioniert das nicht so gut. So, wenn die meisten oder viele von den, oder einige, machen wir die ganz entschärfte Version. Einige der Zuschauer wittern dann da irgend so eine Influencer-Streitigkeit und sind dann auf 280. Und das hat jetzt eine lustige Dynamik gehabt. Denn ich spoilere das noch nicht, weil da wird ja noch was passieren.
Es ist wirklich wild.
Es wird ja hier im Podcast noch was passieren, was dann, und da lassen wir dann die Überraschung aus dem Sack. Ich kann nur so viel sagen, dass einige Zuschauende, die wohl diesen eine Stunde langen Part dann gesehen haben, wo so ein bisschen der Fatalismus vorgeworfen worden ist und dass es ja so schlimm gar nicht sei, wie wir das letzte Woche gesagt hätten, oder vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr.
Letzte Woche war es.
Es war letzte Woche. Und die haben dann bei Instagram einer anderen Person geschrieben, die sich dann jetzt bei mir gestern telefonisch gemeldet hat. Ich werde jetzt nur den ersten Satz nach der Begrüßung zitieren. Ist Drakon ein Schwurbler? Und die Frage wurde deshalb gestellt, weil wenn er keiner ist, dann lohnt es sich natürlich, da inhaltlich nochmal drauf einzugehen. Ne? Und dann habe ich dann richtigerweise gesagt, nein, kein Schwurbler.
Ist ja kein Schwurbler.
Guter Junge.
Ist stabil.
Guter Junge. Alles in Ordnung.
Das liegt aber auch daran, dass die Person das logischerweise nicht wissen kann.
Genau.
Das ist jetzt kein Vorwurf oder kein Angriff, sondern es gibt tatsächlich einfach, und das wissen wir alle, zu viel Schwurbelei und zu viel Dings. Und die Frage zielt jetzt eher darauf ab, macht es Sinn, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen? Ist es die Zeit wert?
Genau. Ist es die Zeit wert, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen oder handelt es sich halt um, keine Ahnung, irgendeinen Energiesprecher von der AfD? Und wenn das der Fall ist, weißt du, da kannst du halt echt Zeit investieren oder du kannst halt auch Sudoku auf Toilette spielen.
Du kannst es einfach sein lassen.
Weißt du, ist halt so.
Kannst auch eine Runde Marvel Snap spielen einfach.
Und bei mir ist es so, ich packe jetzt nicht allzu viel Muße in meiner eigenen Bildung man würde es wahrscheinlich realpolitische Energiebestrebungen nennen oder so. Also das, was im Parlament passiert, was real auf diesem Planeten passiert, an Klimaschutzbestrebungen im Energiesektor. Da bin ich nicht so intensiv im Thema drin. Und deswegen musste ich mir da einige Sachen nochmal erklären lassen. Weil ich beruf mich da bei solchen Klimafragen eigentlich ausschließlich auf so einen Marc-Benecke-Vortrag. So, ich keine Ahnung,
der hat auch mehr als genug Doktortitel, um das zu begründen, ehrlich gesagt.
Diggi, ich hab mir wirklich über Jahre lang immer das Politikergeschwätz angehört. Ich habe mir die COP-Veranstaltung, die ja neuerdings einfach direkt auf Ölquellen abgehalten werden, angehört.
ist praktisch, ganz ehrlich.
Ich finde es praktisch. Ich habe die Fridays for Future, letzte Generation bis hin zu dem Standpunkt, wo wir jetzt sind, eigentlich komplett durchgemacht und kenne da das gesamte Gelaber und habe dann die Entscheidung für mich selbst getroffen, ja, man kann das machen, aber es erschließt sich für mich einfach nicht. Also ja. Es erschließt sich für mich nicht, meine Zeit damit zu verbringen, mir irgend so eine Quatschnase von den Grünen oder der CDU oder FDP oder SPD anzuhören oder auch von den Linken anzuhören und mir seit 5 Jahren erzählen zu lassen, dass wir ja auf einem guten Weg sind und dass die 1,5 Grad greifbar wären und so. So da.
Okay, also das glaubt ja auch, das sollte man nicht mehr glauben. 1,5 Grad sind in der Vergangenheit.
Ja, es sei denn, du schaust ins Parlament, ne? Dann gibt es da immer noch genug Leute, die daran glauben. So, und dann denke ich mir, okay, hast du 2 Optionen. Entweder du mischst dich da irgendwie als Streamer in diesen energiepolitischen Diskurs im Parlament ein. Oder aber ich schaue mir einmal im Quartal einen Marc-Benecke-Vortrag an. Und wenn es dann Fragen gibt, dann oder wenn ich Fragen habe, recherchiere ich noch nach. Und wenn nicht, dann nicht. So, und ich habe mich für Letzteres entschieden. Das mag man fatalistisch nennen. Ich komme damit gut klar. Hier zu den Aussagen, die jetzt inhaltlich getroffen worden sind, die ich einfach nochmal anreißen möchte. Weil das habe ich mir dann auch erklären lassen. Und ich habe es vorher schon in Anführungszeichen gewusst. Also mir war das klar. Aber ich musste das nochmal, damit wir sicher sind. Wir haben auch einen Anspruch hier, ne? Wenn uns vorgeworfen wird, dass wir keine Quellenarbeit leisten und so, dann muss man ja auch den Anspruch an sich selbst haben, zu sagen, okay, wir stellen jetzt die Aussagen richtig. Ja. Ich habe gesagt, oder wir haben in diesem Podcast ein paar Dinge in den Raum geworfen. Und zwar, dass in dem, wenn wir über Energie sprechen, nur 9% der gesamten Energie auf diesem Planeten erneuerbar wären. Ja, und unter erneuerbar ist dann auch sowas wie, ja, so ein Scheiß wie Atomkraft und so gemeint.
Atomkraft, ne?
Oder nee, Atomkraft war nicht gemeint, das kommt dann noch da drauf und dann sind wir irgendwie bei 13 oder 14 oder so. Und da wurde gesagt, das ist Quatsch, das sind Zahlen, die nicht brauchbar sind, die sind blödsinnig, weil Erneuerbare inzwischen rund 1/3 des globalen Stroms liefern. 2024 sind das so circa 32%. Und diese 9 oder 8% der gesamten globalen Energienachfrage, das ist eine Zahl, die kann man zeigen. Da geht es dann um Primärenergiemix, aber die ist unbrauchbar. So, und diese Bewertung als unbrauchbar, auf die will ich ganz kurz eingehen, weil dazu muss man sich ja mal anschauen, was denn Primärenergie überhaupt heißt. Weißt du das?
Nein, die Primärenergie, die Energie, die in den Standorten am oder die, wenn das nationenspezifisch ist, zumindest, das würde ich jetzt mitmaulen, als Hauptenergiequelle hergestellt und verwendet wird.
Ja, so kann man das verstehen, ist sehr missverständlich. Primärenergie heißt Folgendes. Ich erkläre das mal an Benzin.
Okay.
Benzin an sich enthält ja viel Energie. So, dann schüttest du Benzin in deinen Motor und der Motor macht dann daraus Bewegung.
Jetzt ist aber in einer schlechten Effizienz. Ja.
Jetzt ist aber das Problem, dass eben nicht nur Energie erzeugt wird, sondern dass auch Abwärme weggeht. In der Primärenergiebilanz ist nur entscheidend, wie viel Benzin da reingekommen ist.
Okay.
Und dann gibt es dann die zweite Statistik, wo dann die Erneuerbaren 1/3 ausmachen, wo dann dieser Verlust bereits abgezogen ist. Also Primärenergie heißt einfach Energie am Anfang der Kette, bevor sie dann in nutzbare Formen umgewandelt werden. Also Strom.
Also die Effizienz wird sozusagen nicht mit einberechnet, oder was?
Ja, genau. Du hast das einfachste Bild ist, Primärenergie ist die Kohle im Zug und die andere Statistik, also das Ergebnis nach der Umwandlung ist dann der Strom aus der Steckdose.
Verstehe.
Und jetzt kann man verstehen, wenn man sehr optimistisch ist, warum man diese Primärenergiestatistik als unbrauchbar bezeichnet. Da sagt man, ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Schauen wir uns doch mal die andere Zahl. Kann man machen. Der Punkt, der allerdings auch von Marc Benecke und von mir gemacht werden sollte, ist nicht, dass es keine erneuerbare Energie gäbe. Die gibt es. Und die werden auch mittlerweile als Zubau für den Mehrbedarf an Energie ausgebaut. Aber der überwältigende Großteil dieses Planetens läuft immer noch fossil. Und deswegen ist auch diese dieser Primärenergiemix keine unbrauchbare Zahl. Das genaue Gegenteil ist der Fall. So, wenn du, wenn 8% der Primärenergie aus einer fossilen Quelle stammt, na, dann wirkt erstens der erneuerbare Anteil systemisch kleiner, das ist richtig. Ne? Also dann kann man sagen, okay, ist unvollständig oder so. Aber aus dieser Darstellung folgt nicht, dass die Zahl an sich unbrauchbar ist, sondern das genaue Gegenteil. Primärenergie.
Ich glaube, du hast gerade falsch gesagt. Ich glaube, du hast gesagt, wenn 8% aus fossilen, aber es sind ja
8%, die erneuerbar sind, genau.
Erneuerbaren. Das, nicht, dass jetzt hier was missverstanden wird. Sag den Satz nochmal, weil das echt kompliziert ist. Nicht, dass hier irgendjemand wieder was.
Ja, also wenn man das weiß, dann folgt daraus nicht, dass Primärenergie wertlos ist, sondern es zeigt für mich das genaue Gegenteil. Und das auch bei Marc Benecke, und deswegen hat er das so gezeigt, Primärenergie zeigt knallhart, wie fossil dominiert die Weltwirtschaft das Ganze noch ist. Und dass dieser gesamte erneuerbare Zubau eben oft einfach nur obendrauf kommt, weil der Gesamtbedarf wächst.
Also, okay.
Ja, also so muss man sich das vorstellen. Also so erneuerbare Energien sind schon eine coole Geschichte und so, und das darf man auch nicht vergessen. Ist halt alles cool, wird alles gemacht. Aber es ist keine Frage des guten Weges oder so. So, ich weiß nicht, ob man sich wirklich hinstellen sollte. Ich mache das jedenfalls nicht und spreche von einem sehr guten Weg, auf dem wir hier sind. Und dass man ja einfach nur noch ein bisschen weiter aufklären müsste. Und dann kriegen wir das mit dem Klimawandel schon gewuppt. Wenn eben immer noch der überwältigende Großteil, und das ist ja egal. So, es spielt keine Rolle, ob es jetzt 9% sind oder ob es ein Drittel ist. So, egal ob 9% oder ein Drittel, unabhängig von der Bedeutung der Zahlen, der überwältigende Großteil ist immer noch fossil.
Ja.
Und das ist ein Big Problem. So, und das ist ein Big Problem, weil uns die Zeit eben tatsächlich einfach abläuft. So, ist einfach weg. Und du hast ein Beispiel gebracht, wo du diesen Artikel vorgelesen hast von diesem ADAC-Fuzzi, ne? War das?
Ja.
Wie ist der nochmal? Hillebrand oder so?
Hillebrand, glaube ich.
Dass der ADAC-Verkehrspräsident irgendwie nach einer Kündigungswelle zurückgetreten ist, weil er einen CO2-Preis gefordert hat oder so.
Weil er den gut fand, ja.
Ja. Da wurde dann von Drakon gesagt, dass die Leute das einfach nicht verstehen wollen. Also man hat da so ein Aufklärungsproblem draus gemacht.
Nee,
so ein Bildungsproblem.
Und ist es nicht. Die wollen das, die wissen das, aber die wollen das nicht, also die wollen das. Es gibt, du kannst niemanden, der das ablehnt, bilden. Egal, was du dem sagst, das ist ja das Problem bei diesen ideologisch Hardlinern. Und das sind 60.000, das klingt viel, aber das würde ich so sagen. Die wissen das alles, aber die wollen das nicht akzeptieren. Und darum ist es egal, was du denen sagst.
Ja,
das spielt keine Rolle.
Ich würde eben auch sagen, dass die marxistisch saubere Analyse davon nicht ist, dass die Leute einfach dumm sind. So, damit macht man sich das ein bisschen zu einfach. Wenn du dir so eine komplexe Geschichte anschaust, wie den Klimawandel im Freihandel, dann kannst du nicht sagen, die Leute sind halt einfach dumm und ungebildet, und wenn sie das nicht wären, dann wären wir schon sehr viel weiter. Nee. So der ADAC ist eine Interessensvertretung für billiges Autofahren. Das ist am Ende des Tages, was der ADAC ist. Und CO2-Preis heißt, der Staat verteuert Treibstoff als Lenkungsinstrument. Das ist auch eine relativ klare Beschreibung von dem, was der CO2-Preis tut und tun soll. Ja. Und wenn dann Mitglieder austreten, ist das dann kein Bildungsproblem, sondern ein materieller Gegensatz.
Ja.
Kosten sollen bei der Masse ankommen. Punkt.
Ja.
So.
Ja.
Und dann kann man nicht sagen, okay, das liegt jetzt hier an Bildung. Damit macht man es sich zu einfach. Wenn man sich hinstellt und so tut, als wäre Klimawandel ein Problem von Unwissen, so da wurden Aussagen wie 99% verstehen es nicht. Ne? Also es ist kein Unwissenheitsproblem, kein Bildungsproblem, kein Problem guter Kommunikation und auch kein Problem der ökonomischen Überlegenheit von Cleantech. So, das ist Warenfetisch. So, und zwar in Reinform. So, weil etwas billig wird, soll es sich zwangsläufig durchsetzen. So, und wenn man das sagt, dann tut man so, als ob Staat, Eigentum, Konkurrenz, Lieferketten, also Profitrechnung, als ob das nur Nebengeräusche wären im Kapitalismus. Das ist verrückt, das kann man nicht machen. So, wir richten uns nicht nach dem, was gut ist oder was clean ist oder was technologisch überlegen sei, sondern wir oder wenn ich wir sage, dann meine ich damit den Staat, ne? Also sollte man nicht sagen, aber damit's, nur damit man versteht, was ich damit meine. wenn wir über eine Energiewende sprechen, dann betreibt so ein Staat die Energiewende nicht als ein Moralprojekt, sondern das ist ein Standort- und Machtprojekt. Da geht es um Versorgungssicherheit, um Industriestrategie, um Abhängigkeiten, um Akkumulationsfelder, siehe Australien, die sagen, okay, wenn es kein anderer macht, dann machen wir mit dem Öl weiter oder mit der Kohle oder was auch immer die da jetzt machen. Es geht darum, wo wird Kapital investiert, wo stimmt die Rendite, wo sind die Risiken politisch abgesichert. Darum geht's. Und wenn es nicht passt, und das haben wir oft genug gesehen und sehen jeden Tag, dann wird sabotiert, verzögert, umgebaut und das nicht wegen Dummheit, sondern wegen Interesse. Darum geht's. Ja. Die Leute handeln ja nicht so, wie sie handeln, weil sie dumm sind, sondern sie handeln, weil sie es nicht sind und nach ihrem Interesse handeln. Nach einer ganz einfachen, seit einem Jahrhundert existierenden kapitalistischen Grundlogik. Das, was am meisten Profit abschüttet, wird gemacht.
Ich hatte das tatsächlich ganz interessant, dass du das machst, weil mich letztens im Zusammenhang mit Karl S. Ich weiß nicht, welches Video es war, ich glaube, es war das Alpha-Kevin-Video oder wie ich ihn gerne nenne, den Antifa-Kevin. der hat ein Video gemacht zu Karl S. und seinem Fiebertraum.
Ja.
Und das Video fand ich ganz gut und da hat mich jemand gefragt, Stay, ist es nicht total verharmlosend, wenn du die Leute dumm nennst und damit rechtfertigst, dass die das machen, weil sie halt dumm sind? Und ich sagte, ja, das ist komplett richtig. Ich glaube aber, fundamental ist Karl S. dumm. Ja. Und ich glaube, es gibt Leute, die richtig dumm sind. Aber beides ist wahr. Die sind dumm, die Leute sind ein bisschen blöde, sie sind unter Umständen bildungsfern und sie kommen mit den dynamischen Veränderungen auf der Welt, die noch nie so schnell waren und so hochkomplex, wie sie jetzt sind, klar. Und da der Mensch grundsätzlich nicht mit Veränderungen klarkommt, also egal welcher Mensch du bist, also ob du hochakademisch bist, ob du darauf ausgelegt bist, ob du das akzeptierst oder nicht akzeptierst, Menschen kommen mit Veränderungen nicht klar. Ja, wenn du in einem Trott bist, wenn immer dieselben sind, wenn es so eine Gewohnheit gibt, es gibt ganze Strategien von Werbung, von allen möglichen Dingen, die darauf abzielen, es muss alles so bleiben, wie es ist. Und wenn das so ist, dann gibt es ein wohliges Gefühl der Heimat und ein wohliges Gefühl des Komforts. Und wenn das nicht so ist, dann ist das nicht so. Und abhängig davon, wo du strukturiert bist und wie die Auswirkungen auf dich sind, ändert sich das von dem Härtegrad. Ich würde also sagen, um das jetzt aufzugreifen, was du gerade gesagt hast und das mit dem KLS-Take zu vermischen, du hast vollkommen recht, die Leute sind teilweise nicht dumm, beziehungsweise sie sind dumm, aber das ist nicht der Grund, warum diese Entscheidungen getroffen werden, sondern weil sie daran gewohnt sind, weil sie daran gewöhnt sind und weil ihnen teilweise auch Veränderungen zu schnell gehen und weil sie sich das einreden wollen, weil sie wollen, dass sich nichts ändert, weil sie wollen, dass alles normal bleibt, weil sie wollen, dass die Dinge nicht so sind, wie sie angekündigt werden. Und dann lehnen die alles ab, was auf Basis von rationalen, auf den normalsten Gedankengängen ihnen erklärt, dass das nicht so ist, wie sie sich das vorstellen. Und da ist dann schwierig, und das ist vollkommen korrekt, da ist dann schwierig, das zu erklären mit Dummheit.
Ich glaube,
das ist dann schwierig.
Ich glaube, dass das nochmal ein bisschen ein anderes Thema ist. Wenn Leute sowas hören, das passiert ja, ne? Dass man sagt, okay, man soll jetzt dies oder jenes nicht einfach mit Dummheit erklären. Dann wird das dann transportiert auf so eine Aussage von Karl S. Karl S.
In dem Fall war es als Beispiel, weil es bei mir da so
vorgekommen ist.
Aber ich verstehe das auch, warum man das
sehr,
sagt.
Ist ein sehr gutes Beispiel, weil daran kann man Folgendes ableiten. Wenn Stay in einem Stream Karl S. dumm nennt und seine Frauenfeindlichkeit durch Dummheit erklärt, dann kann man sich richtigerweise hinstellen und sagen, guck mal, Frauenfeindlichkeit erfüllt aber auch in unserer Gesellschaft eine systemische Rolle. Das Patriarchat ist nicht ohne Grund da. Und
wenn Karl S. mal nur ein Frauenfeind wäre, aber der ist ja auch noch ein Fascho, Alter.
Ja, eben. Aber bei Karl S. handelt es sich um eine Einzelperson, um einen dämlichen Influencer. Und wenn der frauenfeindlichen Quatsch von sich gibt, dann ist es jetzt nicht das größte Kapitalverbrechen, den einfach dumm zu nennen.
Ja.
Jemanden dumm nennen und das als Erklärung nutzen, wird dann gefährlich, wenn es sich um Staatschefs handelt, wenn es sich um Unternehmensführung handelt, wenn es sich um Lobbyarbeiter handelt. So, wenn du systemisch-materialistische Notwendigkeiten als dumm abstempelst, dann verwehrst du die Realität. Dann sagst du, okay, hier haben wir materielle Interessen und Gegensätze und die sind erklärbar, die kann man analysieren und erklären. Und das sollte man nicht einfach nur mit Dummheit tun, sondern da gibt es Gründe für. Bei KLS ist das jetzt nicht wirklich relevant. So, und dann, I get the point, so hast du ja auch gesagt, so ist in Ordnung, kann man machen, kann man wahrscheinlich auch intensiver und ausführlicher erklären. Aber ich glaube, bei KLS ist das nicht nötig, bei dem Klimawandel allerdings schon.
Ja.
So, KLS als dumm zu bezeichnen, richtet jetzt keinen großen Schaden in den Köpfen ein. Ist halt, ist ein Trottel, so ist in Ordnung. Aber den nicht existierenden Klimawandel mit der nicht vorhandenen Intelligenz zu erklären oder als Bildungsproblem zu verkennen, da wird es dann problematisch.
Die privilegierte westliche Welt, die westliche Hemisphäre, die auf Basis von Ausbeutung und Raubbau zu ihrem Reichtum gekommen ist, hat sich dazu entschieden, im Kollektiv größtenteils Klimaschutzmaßnahmen abzulehnen, weil es sich für sie zu unangenehm anfühlt und damit gerade aus der Perspektive von Europa, damit schafft man in Europa tatsächlich keine großen Probleme. In Europa wird man von Extremwetterbedingungen betroffen sein, aber diese werden nicht Lebensraum zerstören. Diese werden potenziell temporär Lebensraum zerstören, der dann wieder aufgebaut wird oder der dann vermieden wird. Aber das große Problem beim Extrem, bei den Veränderungen des Klimawandels ist ja, dass die am meisten darunter leiden, die am wenigsten dafür können.
Ja.
Und die westliche Welt, die westliche Hemisphäre hat sich irgendwann mal in einer guten, besseren Zeit, 2021, 2022, 2020, so um den Dreh, 2019, dazu entschieden, den Klimawandel ernst zu nehmen. Aber als es dann darum ging, die Konsequenzen damit auch zu verarbeiten und diesen Systemwandel durchzuführen, haben sie gesehen, ey, das kostet uns eigentlich alles zu viel, Lobbyverbände haben keinen Bock, politisches Interesse ist nicht da. Und damit ist es durch. Der Klimawandel, und damit habe ich mich eigentlich schon arrangiert und ich wäre positiv überrascht, wenn es nicht so passiert. Der Klimawandel passiert, der passiert ja schon die ganze Zeit, aber wir werden nicht die 1,5 Grad Ziele einreichen. Das haben wir jetzt schon nicht.
So,
und das ist schon überschritten, der Drops ist gelutscht. Wir kommen am Ende so bei 3,5, vielleicht 3,8 raus. Und damit ist, ich habe mich damit arrangiert. Der Kampf um den Klimawandel ist verloren. Er ist nicht verloren in der Hinsicht, dass man nicht dafür kämpfen sollte, sondern er ist verloren, weil man sich die Realität angucken muss und sagen muss, hey, 1,5 Grad, warum reden wir darüber noch? Das gibt es nicht mehr. Das ist nicht mehr da. Es gibt kein 1,5 Grad Ziel, was man erreichen kann. Wir sollten uns auf die nächste Ziellinie und konzentrieren und ein erreichbares Ziel formulieren, weil den Leuten mittlerweile klar wird, holy shit, warum wollen wir etwas erreichen, was wir nur erreichen können, wenn wir eine Zeitmaschine hätten.
Eben.
Und wenn wir Dr. Who wären.
Eben. Und diese Zielsetzung geschieht nicht von uns. Und das ist auch etwas, das man begreifen muss. So, du, Stay und Karl können sich jetzt hier in Alman Arabica hinstellen und können ein realistisches Klimaziel formulieren. Wir können das aber auch lassen. Und die Resultate sind gleich. Also, ob wir das tun oder ob wir das nicht tun, ist vollkommen egal für die tatsächliche Zielsetzung unseres Freihandels.
Also, ich denke, ein realistisches Klimaziel, um es einfach direkt zu machen, sind 2,5 Grad. 2,5 Grad als Ziel. Was am Ende dabei rauskommt, weiß ich nicht.
Ich glaube, wir sind jetzt schon irgendwie auf dem, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist und all die Bestrebungen eingehalten werden, das habe ich ja auch gesagt,
sind wir bei
3, schlag mich tot.
Ja.
Und wir sind jetzt schon, wir halten uns jetzt schon nicht an das, was wir uns da als Staaten gesetzt haben oder das, was sich die Staaten da gesetzt haben. Was mich nur am meisten stört dabei, ist dieser, und den kriege ich permanent mit, wenn es um Klimawandel geht, so dieser realpolitisch-liberale Zickzack, der da immer gefahren wird. Ne? Also man stellt sich hin und man sagt, nee, also das ist ja alles nur eine natürliche Kosten-Nutzen-Rechnung. Mathematik und Physik werden die Welt schon irgendwie zwingen. Und dann haben wir noch diesen individuellen Konsumhebel und den kann man dann auch noch nutzen, aber gleichzeitig braucht man dann immer mehr Ordnungspolitik und man muss mehr investieren. Also was denn jetzt? So, ist Politik jetzt entscheidend oder ist sie eigentlich egal, weil es ohnehin passiert, weil Mathematik und Physik entscheiden werden? So, sind die Leute jetzt unwissend oder sind sie Opfer? So, ist Technik deterministisch? Also passiert das automatisch, weil wir die Technik haben? Oder braucht es Mitnahme? Was denn jetzt? Man ist sich da ständig uneinig, was jetzt eigentlich der eigene Standpunkt ist. So, man ist sich ständig uneinig darüber, was jetzt getan werden muss. Und ich kann euch sagen, was getan werden muss. Wir können im Kapitalismus das Klima nicht stützen. Punkt. Das ist einfach eine Realität, der man sich stellen muss. So, die Geschichte mit dem Klimawandel wird nicht anhand von irgendwelchen Kostenkurven als Naturgesetz gelöst. Energiewende ist kein Matheprojekt. Das ist ein Interessenskrieg. Da geht es um Kosten, Profit, Standort und Abhängigkeiten, geopolitisch und innerhalb der Landesgrenzen. Das ist eine systemische Frage.
Ja.
Aber, auch das will ich nochmal sagen, fucking no hard feelings. Ich weiß, dass Drakon da sehr investiert ist, dass er sehr auf dieser, welche Maßnahmen müssen jetzt realpolitisch, realistischerweise ergriffen werden, welche Parteien unterstützen dies, welche Parteien stützen jenes. Ich weiß auch, dass es da marginale Unterschiede gibt innerhalb der Forderungen der unterschiedlichen Parteien. Da kann man sich drauf konzentrieren und man kann da seine Dinge draus machen. Das Ding ist nur, ich wurde persönlich viel zu oft von sämtlichen Parteien enttäuscht, habe selbst viel Parteiwerbung gemacht für die unterschiedlichsten Parteien, Grüne und Linke ganz im Speziellen der letzten 5 Jahre mal herausgehoben. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich mir die Welt aus einer materialistischen Analyse heraus anschaue und feststellen muss, dass Klimawandel eben nicht mit mehr Aufklärung, mehr Bildung und mehr gutem Willen oder irgendeinem technologischen Determinismus zu lösen sein wird, sondern dass da knallhartes Geschäftsinteresse dahinter steckt und dass knallharte Geschäftsinteressen zu Profiten führen, die den Planeten seit einem Jahrhundert zerstören und damit auch nicht aufhören werden.
Ja, ja, das ist wahr, es ist einfach wahr. Ich bin gespannt, was sich daraus noch ergibt. Wir haben ja im Vorgespräch noch ein bisschen drüber geredet. Ich bin sehr gespannt. Eine andere Sache, die ich mal fragen will. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass, warum sehe ich das denn? Ich bin darauf aufmerksam geworden. Außer du willst noch was zu dem Thema sagen?
Ich will dich jetzt nicht rausnehmen. Ich glaube, wenn da Fragen sind oder so, oder wenn da Interesse an einem Diskurs existiert, jeder fucking Zeit, ne? Ich bin da ganz entspannt.
Ja. Ich habe eine Information aus meinem Livestream-Chat entnommen, bei der ich dachte, warum hast du mir das noch nicht gesagt und ist das Fake News? Da habe ich eine Information entnommen, die gesagt hat, Stay, Karl hat gesagt, er will über Gottlos auf Mutter eigene Klamotten machen, hast du schon was abgesprochen? Und ich so, warum weiß ich davon nichts? Ist das Fake News, Karl?
So, jetzt sind wir wieder beim liberalen Zickzack.
Folgendes.
Die Leute waren bei mir im Chat und ich habe ich habe wie sehr häufig meine großartigen Gottlos auf Mutter Klamotten getragen.
Fantastisch.
Und habe beworben, wo man das bekommt und dass ich keinen Rabattcode habe, weil ich die Firma unrabattiert von euch unterstützt sehen möchte. Und dann wurde gesagt, Karl, warum hast du eigentlich keine eigenen Sachen bei Gottlos auf Mutter oder warum gibt's da keine Podcast-Sachen? Hast du da irgendwelche Bedenken? So, und da ist natürlich für mich oberste Vorsicht geboten. Weil jetzt kommt's auf die Worte an. Die nächsten Worte werden geklippt. Wenn ich irgendwas in Richtung Bedenken sage, die ich nicht habe, dann ist vorbei. Und deswegen habe ich Folgendes gesagt. Wir haben da nicht drüber gesprochen bislang. Aber wenn man da drüber sprechen würde, dann wäre ich der Letzte, der da irgendwas gegen hätte. Weil ich Gottlos auf Mutter für ein fantastisches Unternehmen halte, von der Qualität der Produkte überzeugt bin und damit absolut gar keine Bedenken hätte.
That's fucking up. Ah, ich verstehe. Okay, ja, müssten wir, kann ich jetzt natürlich besser nachvollziehen.
Ja, du weißt ja, wie es ist, weißt du? Also die Leute kommen an und fragen, okay, warum gibt es da kein Karl-Shirt? Ich so, okay, erstmal, ich bin sowieso kein Fan von Influencer-Merch und Gottlos auf Mutter ist auch kein Influencer-Merch. Und zweitens, man fragt sich dann immer, Karl, du bist ja so ein Kapitalismuskritiker. Hast du da etwa nichts, weil mit der Produktion irgendwas nicht stimmt? Hast du da irgendwelche Bedenken? Nur weil die dann denken, ich hätte irgendwelche Insider-Informationen, wir hätten da privat schon drüber gesprochen und dann hätte ich irgendwie privat abgesagt oder so. Und da musste ich einfach richtig stellen, nee, wir haben da nicht drüber gesprochen. Wir haben über die Produktion gesprochen. Das heißt, das hat mir Stay relativ ausführlich erklärt, wie er da produziert, wo er die Scheiße bezieht und wie transparent das alles gemacht wird bei ihm innerhalb seines Unternehmens. Und ich habe da absolut gar keine Bedenken. Null.
Ja, okay, ich verstehe jetzt besser. Okay, ich kann jetzt besser verstehen. Langfristig würde ich sagen, das ist immer eine Möglichkeit. Langfristig würde ich sagen, es ist immer eine Möglichkeit. Es kostet halt einfach alles ewig viel Zeit. Es kostet halt ewig viel Zeit.
Ja, und da muss man sich gar nicht, die Zeit wird das zeigen. Ich denke mal, Gottlos auf Mutter wird sich langfristig durchsetzen. Und das ist ein sehr junges Unternehmen, gerade am Anfang. Und da muss man mal die Pferde auch im Stall lassen. Aber mit Sicherheit wird da in Zukunft mal eine Gottlos auf Kapitalserie rauskommen oder irgendwie eine Podcast-Tasse oder so. Das wird ja derzeit alles angetestet bei euch. Was ja funktioniert, wie funktioniert es, wenn man es macht? Und dann wird die Zukunft zeigen, was da passiert. Aber ich habe da null Bedenken. Also der Grund, warum da kein Karl-Shirt ist, hat zwei Gründe. Erstens, ich halte nichts von Influencer-Merch. Ich will kein T-Shirt, wo mein Gesicht drauf ist und dass Leute damit irgendwie rumlaufen. Und zweitens, das ist ein sehr junges Unternehmen, was erstmal im Markt, seinen Platz finden muss, ne? So, das ist nun mal so bei Unternehmensgründung, wenn man sich da etablieren möchte, dann macht man erstmal gezielt so eine sehr kleine Produktpalette, um zu gucken, wie es ankommt, wie die Produktion läuft, wie das mit dem Versand läuft. Und ihr baut ja derzeit auf komplett eigenen Versand und Lagerung um und so einen Scheiß. Also das ist alles richtig heavy shit, der da hinter den Kulissen passiert. Oh, aber, ich weiß, wie es funktioniert und ich habe da null Bedenken. Ja. Also der Grund ist nicht, weil ich da irgendwelche Bedenken hatte. Und da hast du halt immer Leute, die dann spitzfindig nachfragen und dann kriegt das eine Dynamik und dann musste ich da halt Stellung zu nehmen, dass ich da keine Bedenken habe und dass da alles in Ordnung ist.
Das war mir nicht klar.
Ja.
Stellt sich der Kontext da.
Dass, wenn sich da in Zukunft was ergeben sollte, ich der Letzte bin, der da aus irgendwelchen ethischen oder moralischen Gründen absagen würde oder in der Vergangenheit abgesagt hätte. So, das ist Quatsch.
Nee. Okay, alles klar. Dann wird sich das über die Zukunft zeigen und ich habe da ein besseres Verständnis für. Okay.
Ja, du hast halt auch nachvollziehbarerweise Leute, die glauben, dass Gottlose Mutter wie Spreadshirt funktioniert, weißt du? Dass ich dir ein PNG zuschicken muss und dann plötzlich ist das eine Woche später der Seite.
Nee.
That's not how it works.
Ja. Ich habe, this is not how it works, hast du mitbekommen, was bei Discord los ist?
Boah, also ich persönlich habe meinen Discord-Account mit Deep Stranding verifiziert. Ich habe Norman Reedus.
Musstest du das schon?
Nee.
Ich wollte gerade sagen,
ich musste es bei Isa machen. Ich habe ja so einen Partner-Account.
Okay, also ich habe auch einen Partner-Account. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Also, kurze Erklärung. Discord hat eine neue Teenage-Jugendschutz-Validierung vorgestellt. Ja, die haben gestern, vorgestern aus der Perspektive des Hörers jetzt oder Hörerin, die haben eine Validierungsmethode vorgestellt, mit der sie sagen, hallo, zukünftig ist es so, dass per Default alle Accounts als Kinder eingestuft werden oder als Teenager, per Default, außer du validierst über biometrische Daten oder ID. Und die machen das über einen Drittdienstleistungsservice, der nennt sich KID.
Ja.
Ne? So, das sind erstmal die Fakten. Warum sind die Leute sind tilt des Todes, ne? Die sind übertilt. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, wieso das so ist. Weil Discord Ende letzten Jahres, ich meine im Oktober oder sowas, vielleicht im September, Ende letzten Jahres einen riesigen Data Breach hatte mit 70.000 geleakten offiziellen Government IDs. Da gab es eine riesige Datenlücke und da hat denn ein Hacker, der das rausgesucht hat, Discord versucht zu erpressen. Und ich weiß nicht, wo der Stand da aktuell ist, aber 70.000 geleakte Datensätze. Insane. Mit IDs und allem. Deswegen sind die Leute natürlich extrem hellhörig geworden, als Discord Anfang diesen Jahres, jetzt gestern, bekannt gegeben hat, Anfang Februar, hey, wir machen jetzt übrigens ID-Validierung für alle Accounts. Und die Reaktion darauf, und die, man kann die Reaktion, ich glaube, also es gibt Reaktionen, die sind im Zusammenhang mit unpopulären Entscheidungen mal durchwachsen, mal gibt es tatsächlich Kritik. Ich würde sagen, ich habe, nachdem ich gestern oder vorgestern meinen Livestream ausgemacht habe, und die Information ist ja während meines Livestreams rausgekommen,
ja,
mehr oder weniger, und ich habe das erst überblickt und habe da erst versucht, meine Einschätzungen zu treffen. Nachdem ich dann den Stream beendet habe und ein bisschen durch den Puls im Reddit gescrollt habe, kann ich sagen, holy shit, Alter, die Leute wollen die Scheiße definitiv nicht haben. Das ist eine allergische Reaktion. Also das ist, wenn du ein Medikament nimmst, auf das du allergisch reagierst und der Körper komplett dicht macht, das ist die Reaktion der Community auf die Discord-Maßnahme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute dass Discord das durchziehen kann. Also ich habe lange nicht so eine allergische Reaktion mitbekommen. Wenn Discord das tatsächlich durchzieht, könnte das in ernster Erwartungshaltung ein monumentales, verändertes Verhältnis von der Monopolstellung Discord sein. Die Leute reden mittlerweile davon, Teamspeak zu nutzen. Fucking Teamspeak.
Ja, Teamspeak ist aber mittlerweile wie Discord, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Genau, und Teamspeak ist ein deutsches Unternehmen übrigens. Let's go an der Stelle. Ich glaube, Teamspeak ist ein deutsches Unternehmen, ja. Ich glaube, die haben irgendwas mit den USA natürlich noch zu tun, weil die auch für die NASA was machen. Ne? Das weiß ich. Aber ich meine aber, dass...
Du, am Ende des Tages... Ob Amerika oder deutsches Unternehmen, Kommunisten werden ohnehin durch irgendeinen Palantir-Scheiß gejagt. Also das ist egal für mich. Für mich ist egal.
Ja, also ich meine, dass die irgendwie, genau, dass die mittlerweile ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Heilbronn sind.
Ich habe hier ich habe das auch mitbekommen, und die Tech-Verrückten bei mir haben das hier geschickt. Das ist ein Video von Gesture oder Gesture, um es auf Deutsch auszusprechen. Und da die Einordnung zu diesem Video war, der Bre sackt ein bisschen hart am Discord-Cock, aber hört sich alles Arsch an, um damit Face-Scan oder ID-Scan zu rechtfertigen.
Also genau, also das Ding ist, die Wahrheit? Die Nuance, die in den Echauffierungen nicht stattfindet, ist, dass Discord die Validierung nicht macht. Also Discord ist nicht derjenige, der die Age-Validierung macht, sondern ein externer Dienstleister, der dafür halt ausgewählt wurde. Das Problem ist, den Leuten ist das egal, weil der Data Breach ebenso von einem externen Dienstleister in der Vergangenheit lief. Das hatte also, es wird jetzt halt gesagt, hey, wir haben den externen Dienstleister ausgetauscht und jetzt wird das alles besser, aber niemand glaubt das. Niemand glaubt, dass der externe Dienstleister das besser ist, weil es eben bereits einen Discord-Breach gab. Und deswegen werden die Leute das nicht annehmen, unabhängig davon, was du ihm sagst. Das ist eine strategisch vollkommen fatale, also wirklich vollkommen fatale Entscheidung. Wie kann man sowas so nah an einem Data-Breach machen, ohne das Vertrauen der Nutzer zurückzugewinnen? Und deswegen wird das nicht funktionieren. Ich hätte das nie für möglich gehalten, aber die Leute reden davon, lieber Teamspeak zu benutzen. What the fuck? What the fuck ist los, Alter? Ja. Teamspeak nutzt man wirklich nur, weil man auf dem GTA-RP-Server connecten muss.
Ja. Ja.
Und selbst teilweise dafür gibt es ja mittlerweile Alternativen. Eieiei.
Ja, ja, das ist wirklich der einzige Grund. GTA, weil Salty Chat über Teamspeak läuft, dann nimmst du auch die alte Version.
Ja, aber wirklich, ne? Nicht die neue Version, ansonsten funktioniert da irgendwas nicht mit dem Channel-Switch.
I don't fucking know. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hätte auch selbst starkes Bedenken,
meinen Personalausweis da irgendwie einzuschicken. Ich weiß, da kommen jetzt wieder die ganzen Tech-Verrückten und sagen, ja, bei Discord willst du deinen Perso nicht hinschicken, hast aber ein Amazon-Konto, hast da ein Konto, hast hier ein Konto, hast so, deine Daten sind sowieso überall, wo sie nicht sein sollten.
Sure.
Ne? Also es ist nicht so, als ob man jetzt das Internet irgendwie nutzen könnte und dabei ernsthaft einen Anonymitätsanspruch stellen kann. So, die Unternehmen und insbesondere die Regierung und Geheimdienste, wenn die an deinen Shit kommen wollen, dann kommen die an deinen Shit, unabhängig davon, ob du jetzt bei Discord dein Gesicht einscannst oder nicht. Aber es ist trotzdem, damit konfrontiert zu werden, zeigt, wie gläsern man eigentlich ist und wie schlecht das eigentlich alles ist.
Ja,
und dann ist so eine Panikreaktion von Discord-Usern, die sagen, ey, wenn ihr das durchzieht, dann sind wir weg. So ist da dann mehr als nachvollziehbar für mich, ne?
Ja. Also, ich wollte das nur nochmal aufgreifen, weil das gerade heiß gekocht wird und ich kann vollkommen nachvollziehen und ich bin da auch all for it. Wenn du erst vor wenigen Monaten, Wochen und Monaten einen riesigen Data Breach hattest, der öffentlich zur Schau getragen wurde und du dann danach ohne irgendwelche Zeit verstreichen lässt und eine universelle Age-Verifikation mit einem übrigens im Hintergrund statt agierenden Tool, das deine Verhalten auch kontrolliert, ne? Also Discord hat in dem Post auch angekündigt, dass sie sagen, ja, Age-Verifikation wird nicht immer stattfinden, sondern wir haben so ein Tool am Laufen, das so ein bisschen guckt, wie du dich verhältst. Und wenn das sicher sagt, dass du alt genug bist, dann wirst du keine Age-Verifikation haben. Was mir wieder die Frage stellt, holy fucking shit, was ist das für ein Tool, das da überprüft, was ich mache? Und ich bin schon wieder am Gucken. Das Problem ist, Matrix-Server-Hosten sind übelst under-equipped. Aber ich überlege jetzt tatsächlich, einen Teamspeak-Server aufzumachen. Also wirklich so, wie sieht ein Teamspeak aktuell aus? Grüße gehen raus an Teamspeak, Grüße nach Heilbronn potenziell, so wie ich das jetzt hier wahrnehme. Eventuell müssen wir umziehen auf Teamspeak, Alter. Teamspeak.
Ja, Ende des Tages ist mir also auch scheißegal, muss ich auch ganz ehrlicherweise sagen, ne? Also da bin ich jetzt nicht mein Leben lang an Discord gebunden. So, das ist, wenn es da irgendeine Alternative gibt, die es besser macht oder anders macht oder die gewünscht ist, so, dann dauert das halt. Also ich schätze mal, dass es irgendwelche Cracks gibt, die so einen Server innerhalb von wenigen Stunden umgezogen bekommen und dann zieht man da halt um und dann ist das gut, ne?
Ja.
Ist ein beschissenes Thema, mit dem man sich aber immer mehr konfrontieren muss irgendwie. Wie sieht das eigentlich mit
digitale
Daten?
Digitale Souveränität.
Ja. Wie sieht das eigentlich mit Daten aus? Was macht dann mit KI so, Digga? Also for fucking real, Alter. Dieser Peter Thiel ist halt literally der Antichrist.
Ja, ist er.
Und was da an Datensammlung, Auswertung geschieht, as we speak, ist komplett verrückt. Das ist komplett wahnsinnig und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man da ein bisschen vorsichtiger wird, Paras schiebt und dann irgendwie auch sagt, komm, ich bin hier raus. Ne?
Mal, ich bin cool. Ja, ich bin an einem Punkt, an dem ich sagen kann, ich stelle gerade alles auf Linux um. Also ich tatsächlich wechsle mein Operating System in diesem Augenblick. Ich bereite mich darauf vor, diesen Samstag ist der Termin, wo ich meinen Umzug habe von meinem Gaming-PC. Und wenn das richtig läuft, dann ziehe ich meinen Streaming-PC um. Gleichzeitig kontaktiere ich, ist crazy, was hier gerade abgeht, ne, bei mir. Gleichzeitig kontaktiere ich Alternativlösungen für amerikanische Dienstleistungen und will die als Kooperationspartner in meinen Livestream integrieren, um den Leuten mehr Sensibilität dafür zu geben und zu sagen, hey, es gibt europäische Alternativen zu bestehenden Systemen, ob das nun die Nextcloud ist, ob das nun das Fairphone ist, ne, ob das nur, also all diese Dinge existieren, ja. Es gibt ein Tuxedo-Computersystem aus Berlin, die machen europäische Systeme mit Linux. Es gibt so viel und das wissen die Leute einfach nicht. Und mein Anspruch ist jetzt, so ein bisschen den Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, das mitzunehmen. Ne? Wir haben jetzt Linux-Channel auf Discord. Die Leute tauschen sich aus, die fragen, die machen Fehler, die erfahren neue Dinge. Da helfen Leute anderen, die versuchen, Support zu machen. Also es ist wirklich verrückt, was in den letzten Tagen und Wochen bei mir abgeht, was das angeht.
Ja.
Ich habe angefangen mit Linux Mint. Das sagen das für dich jetzt böhmische Dörfer, ne? Aber potenziell. Ich habe angefangen mit einer Linux-Distribution, die heißt Linux Mint, ist extrem anstiegsfreundlich. Ich habe, ich bin jetzt bei CashiOS, was für Gamer cool ist. So, es ist wirklich crazy. Ich sitze jeden Tag nach meinem Stream 2 bis 3 Stunden und gucke nochmal in die ganzen Linux-Sachen rein. Und das ist für mich einfach so, als würde ich PC, also ich habe das alles schon mal erlebt. Du und ich, wir sind mit PCs groß geworden. Aber ich erlebe das gerade ein zweites Mal. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Es macht so viel Spaß. Und ich kann die Leute nur sensibilisieren. Alter, guckt euch das alles mal an. Linux ist mittlerweile an dem Punkt, an dem man sagen kann, es ist wirklich ein ernstzunehmendes Open-Source-Konkurrenzprodukt. Und 2026 ist das Jahr für Linux, Alter. Ist am Calling. 2026 ist das Linux-Jahr.
Wie läuft das denn mit so einfachen Sachen wie beispielsweise Steam?
Läuft auf Linux.
Also das wäre kein Problem, Alter. Und dann die Spiele laufen auch alle, oder wie?
Nicht alle. Alle Spiele, die eine Anti-Cheat im Kernel haben, also beispielsweise Valorant, ja. Riot Games, Battlefield 6, glaube ich auch, die haben Anti-Cheat, das im Kernel geschrieben ist. Also bei Multiplayer-Games muss man sich separat informieren. Die laufen nicht, einfach weil das bei Linux nicht läuft. Bei Linux wirst du niemals einen Anti-Cheat in den Prozessor-Kernel schreiben. So, passiert nicht.
Das sollte aber auch nicht passieren.
Das sollte nicht passieren und das wird auch nicht passieren. Deswegen laufen diese Spiele auch nicht. Aber alles andere hat halt glücklicherweise Steam geebnet. Und wenn man kann mittlerweile ohne Probleme auf ähnlich beziehungsweise sogar besserer Qualität, abhängig vom Spiel, Steam-Spiele spielen und Videospiele spielen. Gaming ist keine Nische mehr. Gaming ist nicht mehr von Steam, von Windows dominiert. Das geht auf Linux und das auch sehr, sehr gut.
Bei mir war es, ich habe mich schon mal mit diesem ganzen Linux gedöns, weil Linux ist so ein Teil, wenn du systemaffin bist, hast du mindestens einen Linux-Freund, so, den hast du einfach immer, so dein Leben lang, und der erzählt dir immer, wie geil Linux ist und dass du...
Das ist der Typ mit dem Linux, mit der Linux-Distribution auf dem USB-Stick, dass er am Schlüsselbund hat.
Genau. Der ist einfach immer bereit, dir bei einer Flasche Bier Linux auf den Rechner zu packen. Und mein bisheriger Wissensstand war, dass eben der Gaming-Sektor keiner ist, wo man mit Linux zufrieden wird. Und ich mache halt zwei Sachen am Rechner, weißt du? PDFs lesen und Videospiele spielen. Das ist legit. Videospiele spielen ist einfach mein Hobby, was auch niemals weggehen wird. Und ich mit der Zeit, die man nun mal dann zur Verfügung hat, das ist mehr als viele haben, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. Und die in mein sehr privilegierte Aussage, aber die wenige Zeit, die man dann hat, da will ich einfach Plug and Play, dass es funktioniert und will mich da nicht rumärgern, weißt du?
Ja, ist so. Das verstehe ich vollkommen. Und ich muss auch sagen, es ist einfach, und ich sage das nicht umsonst, es ist einfach Neulernen. Es ist einfach PC anders denken. Linux gibt dir, also was Linux macht, und den Vergleich fand ich ganz treffend, wenn Windows dir eine Waffe in die Hand gibt, dann sagt Windows, die Waffe ist übrigens geladen, die Waffe ist übrigens, die Waffe ist noch gesichert, möchtest du die Waffe entsichern? Möchtest du die Waffe durchladen? Pass auf, was du damit machst. Bist du dir sicher, dass du die Waffe benutzen möchtest? Bist du dir sicher, dass du abdrücken möchtest? Linux gibt dir die Waffe und das war's. Linux gibt dir einfach die Waffe, Alter. Linux sagt, das übrigens kannst du benutzen übrigens da.
Ja, ja.
Von mir aus hier. Ja, du kannst auch auf mich zählen. Bruder, so, das ist Linux. Das ist Linux. Linux ist vollkommen egal, Alter.
Ja,
Sudo willst deinen Rechner komplett löschen? Ja, kein Problem, Bruder. Mach ich sofort für dich. Bruder, das ist richtig crazy.
Mach ich sofort für dich. Das war
also, es ist
crazy. Du willst auf mich schießen? Na klar.
Kein Problem, bitte hier.
Ja, aber interessant. Ich hänge eigentlich immer so ein Quartal hinter Stay. Stay ist, was Technik angeht, immer auf dem relativ neuen Stand und erzählt mir dann davon und dann so ein Quartal später bin ich dann da. Ne? Ja. Also ich lass mich, wenn du sagst, es funktioniert alles, dann werde ich das auch irgendwann machen, weil es ist sinnvoll. Ne?
So irgendwann werde dann dein Freund sein, der dann nach Irland kommt, aus dem Flieger aussteigt und dann zeige ich dir meinen Schlüsselanhänger und da ist dann ein USB-Stick und dann nimmst du das Tod auf.
Aber das erkenne ich dann schon am Hut. Ja. Wenn du mit so einem Fedora landest.
Ich nehme dann meinen Fedora-Hut. Fedora.
Milady, have you heard about Linux?
Ich nehme meinen Fedora-Hut und aus dem Fedora-Hut nehme ich einen USB-Stick. Das ist nämlich eine Distribution. Es gibt auch eine Fedora-Distribution von Linux.
Wirklich?
Ja. Ja, ja.
For real?
Fedora. Ja, ja, heißt Fedora.
Okay, never.
Richtig gut.
Richtig das ist gut. Funny.
So, lass uns hier mal das Kapitel schließen und auch den Podcast abschließen. War wieder eine sehr gute Folge. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören da draußen. Ich hoffe, wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ihr tauscht euch aus. Es gibt irgendwie neue Erkenntnisse oder irgendwas war witzig oder so, ja, wie es nun mal so ist. Karl, ich danke dir für deine Zeit.
Muchas gracias.
Und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Alman Arabica. Bis dahin. Ciao.